Ich bin Peter Drost also und wie Jörg schon sagte, Pfarrer in der evangelisch-reformierten Gemeinde, nicht in der Landeskirche, sondern wir sind eine evangelisch-reformierte Kirche mit dem Westminster-Bekenntnis. Und hier in Graz kann man noch nicht wirklich von einer Gemeinde sprechen. Wir nennen uns eher Gemeindegründungsprojekt. Und wo genau wir zu Hause sind, ja, wir haben Besucher von Bruck bis Kleisdorf und auch aus Graz selbst. Und wir wohnen selbst in Übelbach. Also das ist alles ziemlich weit verbreitet noch. Aber wir sind dankbar, dass wir da sein dürfen und dass Gott uns berufen hat, hier auch eine reformierte Gemeinde zu gründen. Wir haben letztes Jahr vor der Corona-Zeit schon einige Male hier den Gottesdienst besucht und mitgefeiert. Und das haben wir sehr genossen. Und wir haben da auch die Gemeinschaft gespürt und die Verbundenheit im Herrn. Und ich bin froh, dass ich jetzt auch dann predigen darf. Und ich hoffe, dass wir das auch heute erleben dürfen, diese Verbundenheit im Herrn in seinem Wort. Ich bin was noch zu meiner Person? Ich bin 37, ich bin verheiratet, wir haben 5 Kinder im Alter von 3 bis 15 Jahre und die haben sich letztes Jahr, also im vergangenen Jahr, auch daran gewöhnen müssen, hier in Österreich zu leben und dann auch noch mit allen Corona-Maßnahmen umzugehen. Das war nicht einfach, es ist immer noch nicht immer, aber wir wissen, dass Gott uns hilft und dabei ist und er gibt doch immer wieder neue Kraft. Und dafür sind wir auch sehr dankbar. Ja, ich habe fast unmögliche Aufgabe bekommen, um zu diesem Text nur eine Predigt zu halten. Und ich habe dem Jörg schon vorher gesagt, ich habe schon öfters über das Vaterunser gepredigt, aber das war dann meistens aufgeteilt auf 6 oder 7 Predigten. Und heute ist dann auch noch etwas drumherum und das sollte dann in einer Predigt behandelt werden. Ich werde mein Bestes geben. Wie gesagt, ich bin Pfarrer. Wir sind eine Kirche. Das ist alles etwas kirchlicher, als ihr vielleicht als Freikirche gewohnt seid. Aber ich möchte doch auch so anfangen, wie ich gewohnt bin, mit einem Foto und einer Begrüßung. Unsere Hilfe besteht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der treu bleibt und ewig lebt. Und der nie loslässt das Werk, das seine Hände angefangen hat. Amen. Gnade sei euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es geht also heute ums Gebet. Vom Beten steht auch als Überschrift in der Bibel. Das ist ein wichtiges Thema. Es ist aber auch ein schwieriges Thema. Es ist ein schönes Thema, aber es ist auch ein gefährliches Thema. Es ist wichtig, weil kein Christ ohne Gebet leben kann. Es ist schwierig, weil viele Christen mit ihrem Gebetsleben kämpfen. Es ist schön, weil es nichts Schöneres gibt, als das Geheimnis eines vertraulichen Umgangs mit Gott zu kennen. Und es ist gefährlich, weil wir beim Beten besonders in der Gefahr stehen, selbst etwas erreichen zu wollen und uns gut vor Gott und Menschen darstellen wollen. Das Wichtigste ist und bleibt aber, dass wir auch hierbei auf Gott und sein Wort hören. Und dass es nicht um unsere Erfahrungen und so geht, aber um Gott und sein Wort. Und die heutigen Textverse sind einerseits sehr scharf und herausfordernd, so dass nicht mal der beste Christ sich derer Wirksamkeit entziehen könnte. Andererseits sind sie auch so gnadenvoll und ermutigend, dass auch der schwächste Christ dadurch gestärkt werden könnte. Und ich nehme an, dass es in dieser Breite davon hier einige gibt, von den Schwächsten bis zu den Besten, was auch immer die Besten sein mögen. Ich hoffe jedenfalls, dass es mit Gottes Hilfe so funktionieren wird, dass jeder gestärkt und ermutigt wird, aber auch erfahren kann, wie scharf Gottes Wort in unseren Fleisch schneidet. Die Überschrift für die Predigt ist ganz einfach. Jesus lehrt uns beten. 3 Fragen, die wir beantworten versuchen wollen in dieser Predigt. Warum, wie und was? Erstens also warum? Eigentlich geht es in diesen Versen, die Jörg gelesen hat, vor allem um das Wie und das Was. Aber es ist, denke ich, doch auch wichtig und gut, etwas zu dem Warum zu sagen. Warum beten wir? Warum sollten wir beten? In den meisten Religionen beten Menschen, um etwas von Gott zu bekommen. Beten ist da eine Art Manipulation der Götter. Je mehr ich bete, umso mehr werde ich gesegnet, denken viele. Und die Gefahr besteht auch im christlichen Glauben. Viele Menschen sagen, ich habe es versucht. Ich habe da und dafür gebetet, aber ich habe aufgehört zu beten, weil Gott mir nicht gegeben hat, was ich wollte. Und wie gut man da auch mit solchen Menschen mitfühlen könnte, weil viele Menschen sehr viel Leid erlebt haben. Dennoch zeigt es eine falsche Auffassung vom Gebet. Jesus lehrt uns nicht beten, damit wir etwas von Gott bekommen sollten. Es geht auch nicht darum, dass wir Gott sagen, was wir brauchen oder wie wir uns fühlen. Er weiß das alles schon, denn er ist Vater und er ist Gott. Jesus macht uns aber klar, dass es darum geht, dass wir in dem Kampf, der die Nachfolger Jesu ist, durch das Gebet mit Gott in Verbindung bleiben und uns auf seine Ziele für diese Welt und unser Leben ausrichten. Und ich lasse mal eine Geschichte, die das als Beispiel auch gut darstellt. Es war ein langer Krieg. Und an der Front waren überall Schützengraben. Und an der Front gab es verschiedene Gruppen von Soldaten. Einerseits gab es die Gruppe You for Me. Diese Gruppe war schon lange an der Front. Und sie waren eigentlich nicht wirklich an dem Krieg interessiert. Sie fanden es vor allem lästig, an der Front festzustecken. Manche machten die meiste Zeit ein Kartenspiel, andere beklagten sich vor allem wegen des fehlenden Komforts. Aber sie hatten schon gelernt in der Ausbildung, jeden Tag zum Hauptquartier Kontakt aufzunehmen. Und das machten sie dann auch. Zweimal täglich machten sie Verbindung. Immer morgens um 8 und nachmittags um 6. Und die Nachrichten, die sie schickten, waren meistens irgendwie gleich. Sie sagten etwas über Reich, dein Wille geschehe. Aber vor allem baten sie um mehr und besseres Essen, um mehr Kisten Bier. Und oft sagten sie auch etwas wie, lass es nicht zu schwierig werden heute. Auch wenn sie täglich Verbindung machten, hatten sie dennoch nicht das Gefühl, dass auf sie gehört wurde. Es gab aber auch eine andere Gruppe, die Gruppe We For You. Und diese Gruppe war sich der Tatsache sehr bewusst, dass sie im Krieg waren und dass der Feind nicht weit weg war. Und sie wussten, dass sie ihre Ausbildung nicht umsonst gehabt hatten. Dort wurde keine Kartenspiele gemacht, sondern wurde treu den Wachdienst gemacht. Und die Geschützstellung wurde kontrolliert. Munition wurde fertiggestellt. Auch da hatten sie Kontakt zum Hauptquartier. Aber nicht zweimal pro Tag, sondern da war dauernd jemand am Radio und die Verbindung war immer offen. Und sie fragten immer wieder nach der Situation am Schlachtfeld. Und sie baten um neue Anweisungen und mehr Munition. Über Essen und Trinken wurde kaum gesprochen, denn sie wussten, ja dafür wird schon gesorgt. Und sie kriegten oft sofort Antwort. Zwei verschiedene Gruppen. Wie würde es denen gehen, wenn es zu einem richtigen Kampf käme? Ja, die Gruppe You for Me wurde bei einem Überraschungsangriff in die Pfanne gehaut. Aber Gruppe We for You war dabei, als der General an der Spitze seiner Truppen über den Feind siegte. Siehst du den Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen und die Gebetshaltung? Warum beten wir? Sodass wir mit Gott in Verbindung bleiben und uns auf seine Ziele für diese Welt und unser Leben ausrichten. Das also zum Warum. Warum sollten wir beten? Jesus lehrt uns beten, auch das Wie. Wie sollten wir beten? Und was soll unsere Haltung sein. Und da will ich es nun mal nicht über die Körperhaltung haben, darüber könnte man auch viel sagen, aber vor allem, was da steht in die Verse 5 und 6, die sind wirklich herausfordernd. Und das bemerken wir vielleicht nicht sofort, weil wir oft bei manchen Bibeltexten schon eine Bedeutung und Anwendung im Kopf haben. Paul Washer, ein amerikanischer Prediger, sagt in einer Predigt zu diesem Text, in Südamerika, wo er als Missionar gearbeitet hatte, haben alle freikirchlichen Christen bei diesem Text sofort an die katholische Kirche gedacht. Es war klar, mit diesen Worten verurteilte Jesus die Gebetspraxis der katholischen Kirche. Und die evangelikalen Christen hatten sonst nicht so viel damit zu tun. Aber wenn man also nur das im Kopf hat, hört man gar nicht mehr, was Gott dadurch dir persönlich sagen will. Und ich denke, dass diese Verse zum Wie des Gebets für alle Menschen wichtig sind, nicht nur für Katholiken. Vers 5 nochmal. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie Heuchler, wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ja, und ich denke auch, die Jünger damals hatten schon ein Bild dabei. Das sind die Pharisäer, die stolzen Pharisäer, die an öffentlichen Plätzen ihre Gebete hergesagt hatten. Und allgemein wurde gedacht, dass diese Pharisäer sehr gläubig und heilig waren. Aber dass alle das dachten, damit hatten sie ihren Lohn schon. Und letzte Woche hat Christoph schon einiges zum Thema Gnade und Lohn gesagt. Also werde ich jetzt darauf nicht weiter eingehen. Aber das ist sozusagen ein Refrain, dass diese Verse über Almosen geben, über Beten und Fasten in diesem Kapitel in der Bergpredigt miteinander verbindet. Und auch für die Jünger damals war doch die Versuchung da, so ihre Frömmigkeit darstellen zu wollen. Und man kann sich dann fragen, besteht die Gefahr auch für uns? Ich denke schon. Wenn man als Christen miteinander eine Gebetsgemeinschaft hat, dann gibt es immer Leute, die können so schön und intensiv und lang beten. Und davon können wir sehr beeindruckt sein. Und wenn mal jemand dir gesagt hat, oh, du kannst so schön beten, ja, dann ist das nächste Mal auch ein bisschen Druck da, um noch schöner und intensiver zu beten. Kennst du das? Vielleicht irgendwie ein bisschen? Vielleicht kann man auch im evangelikalen Kreis zum Heuchler werden, oder? Heißt das dann, dass wir keine Gebetsgemeinschaft mehr machen sollten? Nein, natürlich nicht. Denn es ist sehr wohl sehr biblisch, aber wir sollten uns der Gefahr bewusst sein. Wie sollte man dann beten? Ja, nochmal Vers 6. In der Einsamkeit. Geh in dein Kämmerlein. Und das, was du machst, wenn du alleine bist, das sagt aus, wie deine Beziehung zu Gott wirklich aussieht. Aber aufgepasst. Auch hier können wir leicht wieder Jesu Worte verzerren. Bonhoeffer sagt dazu in seinem Buch Nachfolger, die Öffentlichkeit der Straße ist nur eine naivere Form der Öffentlichkeit, die ich mir selbst bereite. Ich kann mir auch in meinem Kämmerlein eine ansehnliche Demonstration veranstalten. Bis dorthin können wir Jesu Worte verzerren. Die Öffentlichkeit, die ich mir suche, besteht dann darin, dass ich zugleich der bin, der betet, wie auch der, der hört. Ich höre mich selbst an. Ich erhöre mich selbst. Und weil ich auf die Erhörung Gottes nicht warten will, weil ich mir nicht dermaleinst die Erhörung meines Gebets von Gott zeigen lassen will, schaffe ich mir selbst meine Erhörung. Und ich stelle fest, dass ich fromm gebetet habe. Und in dieser Feststellung liegt die Befriedigung der Erhörung. Mein Gebet ist erhört. Ich habe meinen Lohn dahin. Weil ich mich selbst erhört habe, wird mich Gott nicht erhören. Weil ich mir selbst den Lohn der Öffentlichkeit bereitet habe, wird Gott mir keinen Lohn mehr bereiten. Bemerkst du, wie herausfordernd das ist also? Man kann leicht denken, wenn es so ist, kann ich besser gar nicht mehr beten. Dann tue ich auch nichts Falsches. Aber das ist natürlich auch keine Lösung, denn wir müssen beten. Wir brauchen das Gebet. Ohne Gebet geht unsere Beziehung zu Gott kaputt. Aber was können wir dann doch aus diesem Vers lernen? Für Gebet ist es schon wichtig, ein Kämmerlein zu haben. Das muss aber nicht wirklich unbedingt ein wirkliches Zimmer sein. Es soll aber ein Ort sein, wo man ungestört sich auf Gott ausrichten kann. Man sollte dafür vielleicht mal das Handy oder andere Geräte ausschalten. Aber sonst kann dein Kämmerlein überall sein. Manche können gut im Auto beten. Sie beten jeden Tag während der Fahrt zur Arbeitsstelle. Andere richten in der Wohnung in einer Ecke eine Gebetsstelle ein. Und wieder andere können gut während des Wanderns beten. Und wieder andere, die oft nicht gut schlafen können nachts, haben dann ihre Zeit mit Gott. Wie sollten wir beten? Jesus sagt noch mehr dazu, Vers 7. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihren vielen Worten willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Plappern wie die Heiden. Was bedeutet das? Das ist nur so vor sich wegplaudern, weil man eigentlich die Person, mit der man spricht, nicht kennt. Heiden sind Menschen, die Gott nicht kennen. Hey, ja, natürlich, damals wurden vor allem Leute gemeint, die nicht zum jüdischen Volk gehörten. Aber das waren dann eben auch Leute, die den wahren Gott nicht gekannt haben. Heiden sind Menschen, die Gott nicht kennen. Und Spurgeon sagt zu diesem Vers Folgendes. Eine Gebetsformel mehrere Male zu wiederholen, ist den unwissenden Frommen stets als etwas Lobenswertes erschienen. Aber sicherlich ist es das nicht. Es ist eine bloße Übung des Gedächtnisses und der Sprechorgane und es ist abgeschmackt zu denken, dass eine solche papageienartige Übung dem lebendigen Gott gefallen könnte. Die Mohammedaner und Papisten halten an dieser heidnischen Sitte fest, aber wir dürfen ihnen nicht nachahmen. Gott hat unser Gebet nicht nötig, um unsere Bedürfnisse zu erfahren, denn er weiß, dass ihr das alles bedürftet. Er bedarf auch nicht unseren steten Wiederholung, um ihn zu überreden, denn als unser Vater ist er willig, uns zu segnen. Darum lasst uns nicht abergläubisch sein und wähnen, dass Kraft in vielen Worten ist. Wo viele Worte sind, selbst im Gebet, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wiederholungen dürfen gemacht werden, aber keine eitlen Wiederholungen, keine Plappereien, Kuhkorn zählen und die in der Andacht zugebrachte Zeit nachrechnen. Das sind beides eitle Dinge. Gebete der Christen werden nach dem Gewicht und nicht nach der Länge gemessen. Viele der erhörlichsten Gebeten waren ebenso kurz wie kräftig. Ja, wir sehen, auch Spurgeon hat schnell an die Gebetspraxis der Katholiken gedacht. Aber wir sollten auch das auf unsere Situation anwenden. Es gibt die Gefahr auch in der evangelikalen Gemeinde, oder? Wer hier denkt nicht auch, je länger ein Gebet, umso besser. Und wer hier hat nicht schon mal in einer Gebetsgemeinschaft bekannte Sätze vor sich hergeplappert, war aber nicht richtig mit den Gedanken dabei? Wie sollten wir also beten? Jesus sagt in diesen Versen vor allem, wie es nicht sein soll. Aber dann sagt er auch, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Und da hören wir dann auch, was wir beten sollen. Jesus lehrt uns beten. Drittens auch, was? Und dann lehrt Jesus uns das Vater unser beten. Und da lasse ich nochmal Bonhoeffer zu Wort, der sagt, das Vater unser ist das Gebet schlechthin. Alles Beten der Jünger hat in ihm sein Wesen und seine Grenze. Jesus lässt seine Jünger auch hier nicht im Ungewissen. Er führt sie mit dem Vater unser in die vollkommene Klarheit des Gebetes. Das vollkommene Gebet. Wenn man das kennt und versteht, dann weiß man, wie man beten soll. Aber so hat es leider nicht immer funktioniert. Gerade aus dem Vater unser wurde oft ein religiöses Geschehen gemacht, das nichts mehr mit dem Beten, das Jesus gemeint hat, zu tun hat. Luther hat darüber schon gesagt, es ist Jammer über Jammer, dass solch ein Gebet eines solchen Meisters so ohne alle Andacht zerplappert und zerklappert werden soll in aller Welt. Viele beten im Lauf des Jahres vielleicht etliche tausend Vater unser. Und wenn sie 1000 Jahre so beten sollten, hätten sie doch nicht einen Buchstaben oder Strich davon geschmeckt oder gebetet. Ja, so kann das Vater unser missbraucht werden. Und als Reaktion darauf gibt es viele Christen, die das Vater unser nie beten. Jörg hat mir gerade diese Woche auch erzählt, dass er dieses Gebet eigentlich kaum gekannt und gebetet hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das für mehr Menschen gilt, die in einem freikirchlichen Umfeld aufgewachsen oder zum Glauben gekommen sind. Denn es ist hier nicht ein fester Teil des Gottesdienstes und auch sonst gibt es da wenige feste Rituale, wo man dann so ein Gebet kennenlernt. Aber wir sollten bloß nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, die Römer nicht abusus non tulit usum. Mit anderen Worten, Missbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf. Und ich hoffe, dass ich noch etwas Nützliches zum rechten Gebrauch des Vaterunsers sagen darf. Denn wenn wir das Gebet recht verstehen, ist es das revolutionärste Gebet, das es gibt. Und es ist für den alten Menschen, für unser Fleisch, auch ein sehr gefährliches Gebet. Wenn man es ohne nachzudenken betet, merkt man das nicht. Aber wenn man anfängt nachzudenken, was man da betet, dann ist es schon sehr groß und tief und radikal. Erstmal kurz zum Aufbau des Vater Unsers. Wir sehen also, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, das ist die Anrede. Und danach gibt es drei Bitten, die sind auf Gott gerichtet. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch werden. Und dann gibt es drei Bitten, die sich auf uns beziehen oder abhängig davon, wie man zählt, kann man auch sagen vier Bitten, aber meistens werden gesagt drei. Gib uns heute unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und zum Schluss folgt dann eine Lobpreisung. Und das ist also die Struktur, die ist schon, das ist schon ein Meisterstück sozusagen. Kurz die verschiedenen Teile mal entlang. Die Anrede allein ist schon wunderbar. Unser Vater. Und Jesus lehrt uns so beten, weil er derjenige ist, der Sünder mit Gott wieder in Verbindung bringt. Damals war das für die Jünger etwas Neues. Die Menschen hatten nicht gelernt, Gott als Vater anzureden. Ja, im Alten Testament wird schon manchmal Gott mit einem Vater verglichen, aber man hat nicht gelernt, Gott Vater zu nennen. Aber Jesus Ziel war es gerade, das den Menschen zu lernen und sie so mit Gott in Verbindung zu bringen. Sein Sterben und Auferstehen hatte dieses Ziel. Durch das Kreuz gibt es einen offenen Himmel und werden wir in die Beziehung zu Gott gestellt. Ja, durch Jesus dürfen wir Gottes Kinder werden. Es gibt da einige schöne Verse in Johannes 1, die das schön in Worte fassen. Da heißt es, Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, also Jesus, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinem Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wie wunderbar ist es, einen himmlischen Vater zu haben. Unser Vater im Himmel. Und die Worte im Himmel sind da auch schon wichtig. Denn wir sollten von diesem Vater nicht irdisch denken und ihn auch nicht mit einem irdischen Vater vergleichen. Und Gott ist in Christus ein gnädiger Vater. Und durch ihn sind die anderen Christen unsere Geschwister. Das finde ich auch auffallend beim Vater unser. Es heißt unser Vater, nicht mein Vater. Es ist alles plural. Auch wenn man es sehr gut alleine beten kann und soll, bringt es dich immer in die Gemeinschaft mit deinen geistlichen Brüdern und Schwestern. So stellt schon diese Anrede unser Egoismus auf den Kopf. So herausfordernd ist dieses Gebet. Andererseits wird hier gerade auch der schwächste Christ von Jesu an die Hand genommen und ermutigt, du darfst diesen großen, wunderbaren, herrlichen, heiligen Gott durch mich Vater nennen. Unser Vater, der du bist im Himmel. Und dann folgen die ersten drei Bitten mit dein. Ich glaube aber, dass das wie im Himmel, so auch auf Erden, nicht nur für die dritte Bitte gilt, sondern auch für die ersten zwei. Also könnte man sagen, dass die erste Bitte ist, geheiligt werde dein Name, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das gehört nicht nur zu der Bitte über den Willen. Luther sagt darüber in seinem Katechismus, Gottes Name ist zwar an sich selbst heilig, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns heilig werde. Und dafür ist es wichtig, dass wir Gottes Namen kennen. Wir haben schon etwas von Jörg aus 2. Mose 3 gehört, wie Gott sich vorstellt. Später in diesem Kapitel sagt er dann, ich bin, der ich bin. Das ist, wer ich bin Gott. Aber das, was Jörg gelesen hat, ist auch sehr wichtig, um seinen Namen zu verstehen. Er ist der Gott, der uns sieht in unserem Elend und der herabkommt und uns rettet. Und in Jesus Christus und in seinem Blut wird seinen Namen sozusagen unter uns buchstabiert. Es war Jesu Dienst, den Namen Gottes auf Erden offenbar zu machen. Er sagt selbst in einem anderen Gebet, das er uns als Vorbild gegeben hat, Johannes 17, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht. Der natürliche Mensch denkt, mein Name werde geheiligt. Deswegen mache ich ein Profil auf Facebook und Twitter und was weiß ich, damit mein Name geheiligt werden kann. Und auch gläubige Menschen haben da noch mit dem Fleiß zu kämpfen. Aber dieses Gebet fordert weiter unseren Egoismus heraus und schneidet tief in unserem Fleisch. Die zweite Bitte, dein Reich komme wie im Himmel, so auch auf Erden. Gottes Reich kommt, ganz gewiss. Aber wir werden darin beteiligt, indem wir dafür beten. In Christus hat es schon angefangen. Und wir leben als Christen im Bereits und im noch nicht des Reiches. In Christus haben wir schon sehr viel empfangen. Vergebung der Sünden, eine liebevolle Beziehung zum Vater im Himmel, Freiheit von der Macht der Sünden, Heilung vieler Wunden und so weiter. Aber wir wissen auch, dass sein Reich noch nicht völlig da ist. Wenn sein Reich vollendet wird, dann wird es keine Sünde mehr geben, keine Krankheit, kein Tod und kein Leid und wird Gott völlig geehrt. Und dieses bereits und noch nicht bedeutet, dass das Leben als Christ immer unter Spannung steht. Die Spannung dieses bereits und dieses noch nichts des Reiches. Viele Menschen wollen diese Spannung wegnehmen. Manche sagen, ja, das Reich muss noch kommen. Nun ist noch nichts davon zu sehen und sie werden passiv. Wir warten ab, wann es kommt. Andere sagen, wir sollten Gottes Reich verwirklichen. Wir sollten es sichtbar machen und Gott soll jetzt Wunder tun und sie werden aktivistisch und oder hypercharismatisch und fallen somit an der anderen Seite vom Pferd. Aber wir sollten also auf dem Pferd der Spannung bleiben. Das ist nicht einfach. Aber das bedeutet schon, dass man sowohl lernt, mit Enttäuschungen in dieser Zeit umzugehen, als auch immer wieder Hoffnung zu haben, dass Gott etwas wirkt. Dein Reich komme. Der moderne Mensch, ja, der fleischliche Mensch aller Zeiten sagt, mein Reich komme. Meine Karriere, mein Haus, meine Familie, mein Urlaub und so weiter. Aber dieses Gebet schneidet in unserem Fleisch und lenkt unsere Aufmerksamkeit ganz auf Gottes Reich und auf sein Wirken in der Weltgeschichte. Die dritte Bitte. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Da möchte ich wieder mal Bonhoeffer zitieren. Dein Wille geschehe auf Erde wie im Himmel. In der Gemeinschaft Jesu Christi haben die Nachfolgenden ihren Willen ganz an Gottes Willen hingegeben. Sie beten darum, dass Gottes Wille auf der ganzen Erde geschehen möge. Kein Geschöpf soll ihm widerstreben. Weil aber auch in den Nachfolgenden noch der böse Wille lebt, der sie aus der Gemeinschaft Jesu herausreißen will, darum beten sie auch, dass Gottes Wille in ihnen täglich mehr zur Herrschaft komme und allen Trotz brechen. Zuletzt aber soll alle Welt sich dem Willen Gottes beugen, ihn dankbar anbeten in Not und in Freude. Himmel und Erde sollen Gott unterworfen sein. Um Gottes Namen, um Gottes Reich, um Gottes Willen sollen die Jünger Jesu vor allem beten. Zwar bedarf Gott dieses Gebetes nicht, aber durch dieses Gebet sollen die Jünger selbst teil bekommen an den himmlischen Gürteln, um die sie bitten. Und auch dürfen sie durch solches Gebet das Ende schneller herbeiführen helfen. Bis soweit Bonhoeffer. Und dann folgen die Bitten für uns. Gib uns heute unser tägliches Brot. Damit zeigen wir, dass wir abhängig sind. Warum beten um etwas, das wir schon längst im Supermarkt oder beim Bäcker gekauft haben? Weil wir damit mit Gottes Fürsorge anerkennen und ihn bekennen als der Geber aller guten Gaben. Heute, gib uns heute. Wir sollten uns nicht um morgen sorgen. Wenn Gott heute für uns sorgt, wird er das auch morgen tun. Und Brot? Viele essen heutzutage überhaupt kein Brot mehr. Ist nicht so gesund, sagt man. Was wird damit gemeint? Luther sagt, alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Auto, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, Smartphone, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Ich habe es ein bisschen ergänzt. Also alles, was wir im Alltag benutzen, nötig haben, verwenden können, um zu leben und Gott zu dienen. Eine Bitte für unser leibliches Wohl. Und danach kommt schon wieder ein Gebet für unsere Seele. ohne Vergebung haben wir nämlich nichts von dem Brot, das wir essen. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wir können satt von dem Brot sein, aber wenn wir nicht die Vergebung haben, gehen wir mit dem satten Leib verloren. Und darum folgt unmittelbar danach die Bitte um Vergebung. Nochmal Bonhoeffer. Die Erkenntnis ihrer Schuld ist die tägliche Klage der Nachfolgenden, die in der Gemeinschaft Jesu ohne Sünde leben dürften, sündigen täglich durch allerlei Unglauben, Trägheit zum Gebet, Zuchtlosigkeit des Leibes, durch allerlei Selbstgefälligkeit, Neid, Hass und Ehrgeiz. Darum sollen sie täglich um Gottes Vergebung bitten. Gott aber will ihre Bitte nur erhören, wenn sie auch einander brüderlich und willig ihre Schuld vergeben. Und so tragen sie gemeinsam ihre Schuld vor Gott und bitten gemeinsam um Gnade. Gott wolle nicht nur mir meine Schuld, sondern uns, unsere Schuld vergeben. Und das ist radikal. Und das ist schwierig. Und die Zeit fehlt jetzt, um mehr um Vergebung und auch die Vergebung anderer zu sagen. Aber wie radikal das ist und wie revolutionär die Auswirkungen davon sind, zeigt diese kurze Geschichte, die ich las. 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg besuchten einige Deutsche eine Gruppe Christen in Polen. Und sie machten den Polen klar, dass es ihnen um den Aufbau neuer Beziehungen zwischen den beiden Völkern ging. Ob die polnische Seite damit einverstanden wäre. Nach einigen Minuten Schweigen meldete sich ein Pole zu Wort. Was Sie erbitten, ist unmöglich. So etwas können wir nicht vergeben. Ehe die Gruppe sich verabschiedete, beteten sie noch das Vaterunser. Und als sie jedoch zu der Bitte Jesu und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen kamen, hörte jeder auf zu beten. Und nach einer Weile meldete sich der Pole wieder. Auf Ihre Frage muss ich Ihnen doch mit Ja antworten. Wie soll ich sonst das Vaterunser jemals noch beten können? Und die Verse 14 und 15, ich werde darauf nicht weiter eingehen, zeigen nochmal, wie zentral diese Bitte ist und wie die Vergebung Gottes mit unserer Vergebung anderen gegenüber verbunden ist. Und dann folgt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und da möchte ich noch eine aus einer anderen reformatorischen Quelle zitieren. Im Heidelberger Katechismus wird das so erklärt. Mit diesen Worten beten wir, aus uns selbst sind wir so schwach, dass wir nicht einen Augenblick bestehen können. Und auch hören unsere erklärten Feinde, der Teufel, die Welt und unser eigenes Wesen nicht auf, uns anzufechten. Darum erhalte und stärke uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir ihnen fest widerstehen und in diesem geistlichen Streit nicht unterliegen, bis wir endlich den völligen Sieg davontragen. Und dann der Schluss. Eine Lobpreisung. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Diese Lobpreisung, die bringt uns in die Gegenwart Gottes. Sie bringt uns in Gedanken in den Himmel, wo Gott angebetet wird. Und diese Lobpreisung ermutigt uns und gibt uns viel Hoffnung. Sein Reich ist da, auch wenn wir noch nicht alles davon sehen. Und es wird bald vollendet. Seine Kraft ist für uns da. Und er ist stärker als alle Kräfte und Mächte dieser Welt. Bald wird jeder es erfahren. Und seine Herrlichkeit ist jetzt schon sichtbar in der ganzen Welt. Aber bald wird seine Herrlichkeit von allen gesehen und wird jeder Knie sich beugen und jede Zunge bekennen. Jesus ist Herr. Auf diese Weise sollten wir also beten, sagt Jesus. Das heißt nicht, dass wir immer diese Worte benutzen sollten. Wir dürfen gerne frei unsere Gebete formulieren. Aber dieses Gebet hilft uns, unsere eigenen Gebete zu gestalten. Zum Schluss habe ich noch eine kurze Hausaufgabe für euch. Es geht also im Vaterunser um 6 Bitten. Und ich möchte euch bitten, versucht kommende Woche mal jeden Tag, ihr habt ja 6 Tage, bis es wieder Sonntag ist, versucht mal jeden Tag über eine Bitte nachzudenken. Versuche dein persönliches Gebet darauf auszurichten. Schreibe es vielleicht auf, mache ein Gedicht davon, schreibe ein Lied dazu, male ein Bild darüber. Also verarbeitete irgendwie dieses Gebet in dein Alltag hinein. Und ich bin mir sicher, das wird dir nur zum Segen sein. Es wird dir nur helfen, auch in alle die anderen persönlichen freien Gebeten dein Gebet mehr Tiefe zu geben. Und wir fangen jetzt schon an mit das selbst zu beten und zu singen, indem wir es gemeinsam singen, habe ich gehört. Lass uns so zu Gott gehen.